Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Schön, dass Sie wieder unsere Zwischentöne hören. Ich bin Jochen Scholl und freue mich auf einen Gast, einen Künstler, einen Pianisten von Weltrang aus den USA. Kenner und Kennerinnen werden sogleich die Ohren spitzen beim Namen Kit Armstrong. Denn in allen Konzertsälen rund um den Globus staunt das Publikum nicht nur über sein Können, sondern auch über seine Biografie. Und hier bei seinem Lebenslauf fällt immer ein Wort, das er nicht mag. Und das ich auch deswegen nicht benutzen werde, weil ich persönlich nicht an Wunder glaube und er auch schon längst kein Kind mehr ist, obwohl er schon mit 3 Jahren begonnen hat, erst seine Mutter, dann seine Lehrer und schließlich alle Welt zu verblüffen. Er konnte rechnen und lesen, kaum dass er laufen konnte. Noch bevor er zur Schule ging, komponierte er seine erste Symphonie. Und ebenso brillant wie in der Musik war und ist er es in den Naturwissenschaften, von Kindesbeinen an, hat er die Chemie beherrscht, inzwischen ist er aber auch Doktor der Mathematik. Es wirkt bei ihm alles wie nebenbei, auch mehrere Sprachen, die er sich selbst beigebracht hat, darunter ein Deutsch, wie ich es von einem gebürtigen Amerikaner noch nie gehört habe. Es ist uns und mir echt eine Ehre, dass er heute hier ist. Willkommen zu den Zwischentönen, Mr. Kit Armstrong.
Guten Tag.
Jenes Wort, das Sie nicht mögen, Herr Armstrong, an Ihnen haftet es wie der Kaugummi an der Schuhsohle. Und wie aus vielen Quellen berichtet wird, hat der Meister Alfred Brendel, der große Pianist, in aller Öffentlichkeit über Sie ausgesprochen im Rahmen seiner Abschiedstournee. Da nannte er Sie die größte musikalische Begabung, der ich in meinem ganzen Leben begegnet bin. Erinnern Sie sich noch an diesen Moment? Sie waren da so um die 16 Jahre alt.
Das Kaugummiwort hat... Und da bin ich wirklich ganz ehrlich, in meinem privaten Leben oder in meinen eigenen Gedanken über die Welt, über mich selbst, nie wirklich eine Rolle gespielt. Natürlich kann man das so damit erklären, dass es einfach der Vergangenheit gehört. Ich habe auch mittlerweile gelernt, dass ich mich nicht mehr bemühe, abzustreiten, dass man in der Vergangenheit gerne diesen Begriff mit meiner Person in Verbindung gebracht hat. Aber eines muss ich doch sagen, das ist, dass diese Wahrnehmung seitens anderer Menschen etwas ist, wofür ich letzten Endes sehr dankbar bin, denn sie hat es mir erlaubt, in meinem Leben Dinge zu lernen, Dinge zu sehen, Dinge zu lieben, wofür ich mich wirklich interessiere und die mir wirklich das Leben sehr bereichert haben.
Aber wie war denn dieser Moment, als Alfred Brendel dieses große Wort aussprach, die größte musikalische Begabung?
Musik ist an und für sich ein Wunder, wenn man im übertragenen Sinne an so etwas glaubt. Dass ich Musik selber sehr liebe und er natürlich auch, empfinde ich als einen besonders glücklichen Zustand, der es ermöglicht hat, dass wir uns kennenlernen und nicht nur flüchtig, sondern mit diesem unglaublichen Hintergrund der geteilten Liebe für eine Tradition, für eine Kultur und vielleicht auch für eine ästhetische Weltanschauung, die uns teuer ist.
Sie sind damals mit Alfred Brendel aufgetreten, zusammen. War das für Sie ein besonderer Moment?
Wir haben über die Jahre auch einige, man könnte sagen, gemeinsame Auftritte gemacht, in denen er aus seinen Büchern gelesen hat. Zuletzt aus diesem wunderbaren Buch namens A bis Z, wo zusammen mit Anekdoten und lustigen Geschichten aus der Welt der Musik auch viele Aufsätze über seine persönliche Auffassung der Meisterwerke oder der Meisterkomponisten präsentiert werden. Er hat aus diesem Buch gelesen und ich habe dann sozusagen einen musikalischen Kontrapunkt am Flügel gestaltet, indem ich Werke spiele, die da in diesem Buch vorkommen oder erwähnt werden oder dessen Themen wieder aufgreifen. Und das waren für mich tatsächlich immer spannende und besondere Momente. Nicht nur wegen dieser persönlichen Verbindung, die ja wie alle zwischenmenschliche Verbindungen im Laufe der Jahre sich sehr verändert hat, aber auch wegen dieses unerwartbaren Glücks, Musik zu vermitteln. In einem Konzert geschieht natürlich auch eine Musikvermittlung, aber wenn man diese auf zwei Ebenen gleichzeitig zusammen mit einem Partner wie Alfred Brendel machen kann, das heißt sprachlich, inhaltlich und auch sinnlich, akustisch, entsteht eine Dynamik, die für mich wirklich sich immer als sehr bedeutungsvoll und wertvoll angefühlt hat.
Es gibt noch einen zweiten, ganz anderen historischen Kit Armstrong-Moment, der noch weiter zurückliegt, im Jahr 2002. Da waren Sie 10 Jahre alt, als Millionen Amerikaner Sie in der David Letterman-Show sahen. Das war Ihr erster öffentlicher Auftritt und dann gleich nationwide. Man kann sich das auf YouTube heute noch anschauen. Wir dürfen es leider nicht spielen, aber man sieht einen kleinen Jungen im adretten Anzug, der schnurstracks auf einen Flügel zusteuert, sich hinsetzt und dann ein Klavierfeuerwerk abbrennt. Und es war sogar eine eigene Komposition. Erinnern Sie sich noch daran, als wirklich kleines Kind? Es muss ja wahnsinnig aufregend gewesen sein, zumindest in meiner Vorstellung.
Ich erinnere mich vor allem an das Hotel, was diese Fernsehanstalt damals für mich gebucht hatte. Es war wahrscheinlich das erste Mal, dass ich mit diesem eigenartigen Luxus aus New York konfrontiert wurde. Ja, das war schon sehr spannend. Also bei diesem Auftritt fällt mir noch ein, dass einige Weltereignisse um diese Zeit herum doch die ganze Erinnerung an die Sache betrübt haben.
Es war ein Jahr später nach 9/11.
Nicht das? Ja, also es war tatsächlich so, David Letterman oder sein Team, ich weiß nicht, inwiefern er für die Feingestaltung des Inhaltes wirklich zuständig war, hat mich auch darum gebeten, wahrscheinlich um seinem Publikum zu zeigen, dass ich auch durchaus kindliche oder sogar kindische Züge hatte, dass ich so ja Flugzeuge aus Papier falte und da auf dieser Plattform präsentiere. Ja, als wir das alles dann aufgenommen haben in dem Studio, dachten wir nichts weiteres deswegen. Und ein paar Monate später waren natürlich diese Angriffe. Und ich meine, mich zu erinnern, dass das Programm erst danach ausgestrahlt wurde.
Ja, das war
insofern konnten wir diesen Kontext gar nicht wissen.
Sehen Sie, deswegen, das sieht man dann gar nicht in der Aufnahme, sondern da sieht man nur das Jahr 2002. Aber für alle Menschen, Mr. Armstrong, außer Ihnen war es, ist es ja immer noch eine Sensation, diese Virtuosität eines Kindes jetzt zu sehen. David Letterman war natürlich genauso von den Socken wie das Studiopublikum, das förmlich gerast hat. Aber danach muss es ja auch ein Riesentrubel gewesen sein um Sie herum. Ne? A Star is Born, ganz Amerika wusste jetzt, dass es Sie gab. War das so? Wie hat sich das
angefühlt? Ja, ich kann mich erinnern, auf dem Rückflug nach diesem Auftritt, oder besser gesagt auf einem Flug, der unmittelbar nach der Ausstrahlung dieses Programms stattgefunden hat, denn ich war damals auch schon sehr oft unterwegs wegen Konzertauftritte, hat mich der Pilot wiedererkannt und hat mir, glaube ich, einen Zuckerbonbon gegeben.
Sehen Sie?
Ja.
Also, zuerst mal haben Sie mitbekommen, was es heißt, eine Celebrity zu sein.
Ja, aber zum Glück ist die Musik an und für sich interessant und nicht nur ein Mittel oder einen Weg, um da in diesen Gesellschaftskreis zu kommen. Das habe ich nie so richtig in erster Linie wahrgenommen.
Musikalisch springen wir jetzt in die Gegenwart zum Erwachsenen, Kit Armstrong. Wenn unser Gespräch gesendet wird, haben Sie hier in Berlin geprobt, eine Konzertreihe mit der Akademie für alte Musik. Die Konzerte wird es dann später im Juni geben. Und mit diesem Ensemble haben Sie vor 5 Jahren Mozarts Konzert für Klavier und Orchester in S-Dur aufgeführt. In Wismar war das, in der Heilig-Geist-Kirche. Sie erzählen uns gleich davon. Wir hören Sie jetzt aber erstmal den dritten Satz, das Presto am Flügel, Kit Armstrong. aus dem Konzert für Klavier und Orchester in S-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart, Köchelverzeichnis 271, und am Klavier war Kit Armstrong, unser Gast heute in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Es war auch einer seiner eigenen Musikwünsche für diese Sendung. Wir werden natürlich noch mehr von Ihnen hören, Herr Armstrong. Erzählen Sie uns von diesem Stück, diesem Konzert. Warum haben Sie es ausgewählt?
Ich verbinde dieses Werk mit ganz vielen verschiedenen Erinnerungen. Sie haben ja vorhin Alfred Brendel erwähnt. Das war tatsächlich das letzte Stück, was er vor einem öffentlichen Publikum gespielt hat. Und ich war in diesem Konzert anwesend. Es war im Dezember 2008 im Wiener Musikverein. Und er hat genau dieses Werk von Mozart unter der Leitung von Sir Charles McCarris mit den Wiener Philharmonikern gespielt, als historische Anekdote. Also diese Aufnahme, die wir jetzt gerade gehört haben, wo ich Hammelflügel gespielt habe, das Orchester, eben diese Akademie für alte Musik aus Berlin, war für mich auch etwas Besonderes. Ich liebe es, immer Neues zu erfahren, sei es in der Musik oder im alltäglichen Leben, vielleicht auch im emotionalen Leben. Und ein großer Durchbruch in der Welt des Musizierens in den letzten Jahrzehnten war sicherlich diese Entdeckung von historischen Instrumenten und die sogenannte historisch informierte Aufführungspraxis. Die Akademie für alte Musik steht natürlich für diese Bewegung und besteht aus Mitgliedern, die unglaublich viel Erfahrung in dieser Welt, in dieser Art und Weise, wie man über Musik denkt und wie man Musik interpretiert, wie man Musik vorträgt. Also war das für mich auch eine zunehmend faszinierende Entdeckungsreise, mich in diese ganz andere Musizierwelt zu begeben. Ich glaube, dass diese Aufnahme aus einem Konzert bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern eher am Anfang dieser persönlichen Entdeckungsreise meinerseits stand. Ich hatte natürlich davor schon viele Konzerte auf historischen Instrumenten und auf Nachbauten von solchen. Ich meine, dass dieses Instrument ein Nachbau aus der Werkstatt Weimar, also Uli Weimar in Hamburg, gewesen ist. Aber da bin ich nicht ganz sicher. Ich habe nicht so ein gutes Gedächtnis. Ich finde es immer auch sehr interessant, so alte Aufnahmen von mir selbst zu hören. Ich muss gestehen, als ich diese Musikliste zusammenstellte und meine Vorschläge zusammentrug, hatte ich diese Aufnahme schon lange nicht mehr gehört. Und es war mehr die Erinnerung an diesen Abend, den wir alle sehr schön fanden, die mich dazu bewogen hat, diese Aufnahme auf die Liste zu setzen. Wie gesagt, finde ich das immer sehr interessant, alte, in Anführungsstrichen, Aufnahmen von mir selbst wieder nach längerer Zeit zu hören. Denn im ersten Moment denkt man, man würde das anders spielen. Man würde das halt so spielen, wie man das gerade getan hat. Ja, ich habe tatsächlich letzte Woche genau dieses Klavierkonzert auch ein paar Mal gespielt, in verschiedenen Sälen. Aber dann versucht man sozusagen das frühere Ich zu verstehen. Das ist wirklich sehr lohnend, finde ich. Denn da kommt man zurück in seine eigene Vergangenheit.
Gehen wir mal in diese Vergangenheit zu einem früheren Ich. An dieser Stelle sei mal ein Dank an jemand anderen abgestattet, an Inge Klöpfer, renommierte Journalistin und Romanschriftstellerin. Sie hat mit Ihnen, Herr Armstrong, ein Buch geschrieben, eine Art Autobiografie, zusammen im Dialog auch. Inge Klöpfer selbst war im letzten Jahr hier zu Gast in den Zwischentönen. Sie hat mich auf sie aufmerksam gemacht und zusammengebracht. Und das Buch, das beginnt gar nicht mit Musik, sondern mit Mathematik. Eine Multiplikation liest man nämlich zuerst mit der Zahl 3. 3 mal 3 ist 9. 33 mal 33 ist so und so viel. 333 mal 333. Und daraus ergibt sich eine Zahlenreihe nur mit Nullen, Einsen, Achten und Neunen. Man kann das schlecht erzählen, man muss es eigentlich sehen, aber daraus ergibt sich so eine Art Gesetzmäßigkeit für Laien wie mich, eins der vielen Wunder der Mathematik. Und Sie, Mr. Armstrong, Sie haben dieses Muster entdeckt, aufgeschrieben, das Blatt hat sich erhalten, wie man liest, als Sie 2 Jahre alt waren. Ich habe versucht, mir das vorzustellen. Mit 2 Jahren krabbelt ein Kleinkind, glaube ich, auf dem Boden rum und sitzt doch nicht an einem Tisch mit Stift und Papier. Ich habe ja, nicht mehr so viele Erinnerungen, mit wie ich halt mit zwei war. Also Sie aber schon.
Ich denke, diese mathematischen Gesetze waren auch gültig, bevor ich geboren wurde.
Das stimmt, aber man muss sie auch erst mal entdecken und nicht mit zwei Jahren. Wissen Sie, ich kann Sie nicht fragen, wie Sie das gemacht haben, das wissen Sie natürlich nicht, aber es ist ja schon unglaublich, dass Sie das gemacht haben.
Ich kann nur sagen, dass ich immer höchst beeindruckt bin von Fakten, wie sich das Universum doch erlaubt, einfache und stimmige Erklärungen weiterzuführen. Wie es doch möglich ist, vieles zu verstehen. Ich finde das eigentlich, ich halte das für den größten Wunder der Welt.
Das ist eine ganz vernünftige Erklärung, Herr Armstrong, für einen Menschen mit 32, der sitzt hier mit 32. Trotzdem müssen Sie mir gestatten, ein wenig fassungslos zu sein, dass ein Kind mit zwei Jahren, das sozusagen schon für sich erschlossen hat und dann auch aufgeschrieben hat. Wir kommen noch auf Ihr Umfeld, damals Ihre Mutter vor allem. Aber aus diesem ersten Naturtalent, nenne ich es jetzt mal, so diese Durchdringung von mathematischen Strukturen, war es für Sie anscheinend auch nur ein kleiner Schritt zum Notensystem der Musik. Das heißt, stimmt es, Sie konnten Noten lesen, bevor Sie überhaupt das erste Musikinstrument in Händen hielten oder vor sich hatten? Beschreibe ich das richtig? War das so?
Ich gehe davon aus, ja. Die Musiknotation war für mich natürlich zunächst eine andere Art von mathematischer Sprache. Und das war halt oder ist immer noch das, was mich am meisten bewegt und was mir am meisten dieses Gefühl der Schönheit einflößt. Bei Noten handelt es sich natürlich um eine künstliche Notation. Das heißt, diese Notation ist von Menschen erfunden worden, um etwas anderes zu repräsentieren, nämlich Musik in Klang, meint man. Doch hat sich die Kunst der Musiknotation auch etwas selbstständig gemacht, denn viele Tonkünstler haben zunächst Partituren geschrieben, ohne in dem ersten Moment an die klangliche Wirkung zu denken. Das ist vielleicht ein bisschen wie bei der Schrift. Die Schrift ist wahrscheinlich in vielen Kulturen der Welt, heute und in der Vergangenheit, dafür erfunden worden, um eine mündliche Sprache auf Papier zu bringen und es festzuhalten. Aber die Schrift ist zu einer selbstständigen Kunstform geworden. Es gibt mittlerweile vieles in jeder literarischen Tradition, was sich liest, aber nicht unbedingt spricht. Oder vortragen lässt.
Aber heißt das, Sie konnten das, was Sie lasen, wenn Sie Noten lesen konnten, konnten Sie es auch schon hören als Musik?
Wahrscheinlich zunächst nicht, weil das für mich keine klingende Musik war. Mhm. Natürlich habe ich das dann sehr schnell miteinander in Verbindung gebracht. Und mittlerweile ist auch das Hören von Musik ein aufrichtiger Genuss.
Mhm. Aber das heißt, Sie sollen mit 5 Jahren angefangen haben zu komponieren. Muss man sich das dann so richtig vorstellen, dass Sie dann da saßen und auf Notenpapier Noten schrieben?
Ja.
Und wann saßen Sie das erste Mal überhaupt an einem Klavier?
Kurz darauf. Das wird alles viel besser von Frau Klöpfer erzählt. Und ich kann nur zu meiner Verteidigung sagen, ich war da, aber ich war ein bisschen jung, um da wirklich alles journalistisch aufzufassen.
Wir machen da gleich weiter, wenn die Nachrichten vorbei sind, die jetzt gleich kommen. Bis dahin hören wir sie nochmal. Jetzt mit Ludwig van Beethoven, ein Auszug aus dem ersten Satz der Sonate für Cello und Klavier, A-Dur, Opus 69, das Cello spielt Daniel Müller-Schott. Warum haben Sie sich das gewünscht? Oder Sie erzählen es uns nachher, weil wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, es zu hören. Vielleicht ein Satz.
Es war ein Konzert im Rahmen der Musiktage Feldafing, einem kleinen, schönen Festival am Starnberger See, welches ich zusammen mit einer Kollegin, Franziska Hölscher, kuratiere. Die Aufnahme war Teil einer Konzertserie in jenem Jahr, wo wir, also Daniel Müller-Schott und ich, alle 5 Beethoven-Sonaten aufgeführt haben, immer um in dem Programm rundherum verschiedene Aspekte von Beethovens musikalischem Schaffen zu beleuchten.
Mit Joachim Scholl und einem der weltbesten Pianisten, dem US-Amerikaner Kit Armstrong. Und wir beginnen mit einem Musikwunsch von ihm. Das Lied Erlkönig von einem der besten deutschen Jazzpianisten, Michael Wollny. Was verbinden Sie, Herr Armstrong, denn mit diesem Stück oder mit Michael Wollny?
Ja, Michael Wollny treffe ich tatsächlich heute, weil wir in der nächsten Zeit ein paar Mal miteinander auftreten werden. Und es ist nicht ganz so, wie man sich vorstellen könnte, so Classic meets Jazz. Ich denke, uns war beiden ein großes Anliegen, diese Grenze etwas aufzubrechen, statt zu untermauern. Denn mittlerweile ist die Musikwelt so pluralistisch. Sie lässt auch so viele Freiheiten zu und gewinnt auch dadurch, so dass man aus der klassischen Musik kommend durch die Improvisation sich dann auch in einer anderen Welt befinden kann. Genauso wie man aus der Jazzwelt kommend mit einem neu gewonnenen Abstand zu den sogenannten Standards, also zu den Ursprüngen in einem gewissen kulturgesellschaftlichen Kontext der Jazz-Tradition dann auch eine neue Sprache finden kann. Wir finden es beide, glaube ich, sehr spannend, miteinander zu improvisieren. Improvisation ist für mich was ganz Grundsätzliches. Ich sage immer gerne, dass es in jeder Kultur auf der Welt und in der Menschengeschichte Musik gegeben hat. Diese Musik war wahrscheinlich zu einem guten Teil improvisiert worden und war auch etwas, woran sich alle beteiligten. Das haben wir vielleicht in unserer Wahrnehmung oder unserem Verständnis der klassischen Musiktradition etwas verloren. Das heißt, in unserer Gesellschaft oder besser gesagt im Rahmen des heute gebräuchlichen Musiksystems werden Menschen in zwei Klassen geteilt. Es gibt diejenigen, die Musik produzieren, und diese produzieren die Musik für alle anderen, die konsumieren. Und ich möchte natürlich gerne noch zu meinen Lebzeiten eine Welt erleben, wo das nicht mehr so streng getrennt ist. Ich finde, wie gesagt, Musik etwas grundsätzlich Menschliches. Dieses Gestaltungsbedürfnis von Klang und Raum ist für mich etwas, was in jedem innewohnt. Und ich möchte vielleicht auch, dass zusammen mit neuen Möglichkeiten der Technologie und so weiter der Mensch wieder dazu ermuntert wird, selber diesen Raum mitzugestalten. Das führt jetzt ein bisschen weit von unserem eigentlichen Thema. Ich wollte unbedingt, dass wir gemeinsam auch etwas von Michael Wollny hören, denn er hat wirklich eine ganz faszinierende, schöne und einfach einnehmende Vision dessen, was in diesem Raum möglich sein kann. Und solche Visionen in die Welt zu setzen, halte ich für das Wichtigste, was wir als professionelle Musiker der Welt beitragen können.
Willkommen zurück zum zweiten Teil der Zwischentöne im Deutschlandfunk. Wir haben Michael Wollny gerade gehört, die Jazzberühmtheit mit dem Lied Erlkönig. Und gewünscht hatte sich unser Gast heute, der Pianist Kit Armstrong. Für alle, die sich jetzt vorhin schon gewundert haben über das akzentfreie Deutsch, das Herr Armstrong spricht, stimmt es eigentlich, dass Sie sich die Sprache neben mehreren weiteren selbst beigebracht haben, vor allem weil sie die deutschen berühmten klassischen Lieder verstehen wollten, eben vielleicht auch den Erlkönig, den ja Schubert vertont hat?
Ich habe immer eine wirklich große Faszination für das Kunstlied gehabt. Und nicht nur das Kunstlied als Gattung, sondern auch für den Gesang. Vielleicht liegt das ein bisschen daran, dass ich selber keine Gesangsausbildung genossen habe oder dass ich nicht singen kann. Ich glaube, das jetzt auf Bildung zu schieben, ist ein bisschen schwach. Ich kann selber nicht singen und habe immer diese Fähigkeit seitens eines Menschen bewundert, Klänge hervorzurufen, die sprachlich erstmal einen ganz bestimmten Inhalt vermittelten. Das heißt, Gesang kann man eigentlich auch als Sprache wahrnehmen, aber auch gleichzeitig Musik ist. Und diese Dualität finde ich einfach wundervoll. Deshalb habe ich auch eine Vorliebe für Sänger, sogar im klassischen Bereich, wo es ja verschiedene Ansichten zu diesem Thema gibt, welche textverständlich singen. Und zwar so textverständlich, dass man sich nicht bemühen muss, um die Silben im Nachhinein dann wieder zusammenzusetzen. Ich sage immer, dass in meiner Idealvorstellung ein nicht klar herübergebrachtes Wort oder Silbe genauso schlimm ist wie ein nicht getroffener Ton. Da würden mir viele Sänger und vor allem Gesangslehrer widersprechen. Aber ich glaube, mittlerweile genug Erfahrung zu haben, entweder als Begleiter oder als Genießer, als Liebhaber, um zu akzeptieren, dass das halt mein Geschmack ist und dass ich nicht davor Angst haben muss, was ich selber so aufrichtig liebe.
Wir waren vorhin bei den Anfängen, die bei Ihnen wirklich ganz früh waren, Mr. Armstrong. Als Sie zum ersten Mal am Klavier saßen, dann Unterricht bekamen, da waren Sie 5 Jahre alt. Wie müssen wir uns denn diese ersten Stunden vorstellen? Sie konnten ja eigentlich schon Noten lesen. Mussten Sie trotzdem richtig Klavier lernen?
Vielleicht gehöre ich zu der ersten Generation, die sich ernsthaft fragt, inwiefern es notwendig ist oder hilfreich ist oder vorteilhaft ist, den Menschen dazu zu zwingen, Aufgaben zu erledigen, die Maschinen besser können. Bei dem Erlernen eines Instruments gibt es natürlich vieles, was erstmal mechanisch ist. Diese, ich sage mal, nahtlose Übersetzung aus der Notenschrift in die motorische Bewegung, welche man an einem Instrument ausführen muss, ist sicherlich so eine Sache.
Man muss lernen, die richtige Taste zu drücken, um ein C zu spielen.
Ja, genau. Ne? Mhm. Und man muss auch dann lernen, die Fingersätze sozusagen aus dem Stegreif zu improvisieren. Sonst wird alles, was im Klavierspiel stattfinden soll, äußerst mühsam, wenn man nicht den Punkt erreicht, dass man sagt, man spielt halt den nächsten Ton mit dem Finger, der schon da ist. Aber das sind alles Sachen, die nicht fundamental menschlich sind. Und ich frage mich sehr oft, ob es nicht viele Menschen gibt, die interessante Ideen, die interessante Visionen, um jetzt diesen Begriff von vorhin noch einmal zu verwenden, anbieten können, die jetzt sich nicht die Mühe gemacht haben oder machen können oder einfach körperlich und mental nicht dafür veranlagt sind, das Mechanische an einem Instrument zu lernen. Und ob man nicht mit Hilfe neuer Technologien, insbesondere der künstlichen Intelligenz, solchen Menschen dazu verhelfen könnte, Musiker zu werden. Und Also es ist natürlich so, ich erlebe das fast nach jedem Konzert, wo ich das Glück habe, im Nachhinein mit Publikumsmitgliedern ins Gespräch zu kommen. Man fragt mich, wie ich es schaffen würde, Noten im Kopf zu behalten oder meine Finger so schnell zu bewegen. Und das ist für mich überhaupt nicht wichtig. Ich spiele nicht ein Konzert, um Menschen zu zeigen, dass ich Klavier als Kind geübt habe.
Mr. Armstrong, das ist toll, wie Sie das erzählen. Und ich kann mir das richtig vorstellen aus Ihrer Perspektive. Gott, wie muss das nervig sein, wenn dann ständig Leute kommen und sagen, wie machen Sie denn das? Ich möchte es trotzdem ein wenig verstehen. Weil es gibt ja, sagen wir mal, Menschen, die ganz schnell Klavier lernen könnten oder die lange brauchen, die weniger begabt sind. Und nicht jeder wird, ob die Maschinen das eines leisten werden. Wir kommen noch dahin zu Ihren ganz speziellen Interessen, hoffentlich auf jeden Fall. Es gibt einfach Unterschiede. Und bei Ihnen war es eben so frappierend, und das müssten Sie eigentlich zugeben, dass Sie eben so früh diese Technik, diese Mechanik schon beherrschten, dass Sie mit 7, wenn ich richtig gelesen habe, begonnen haben, an der Universität Komposition zu studieren, dass Sie mit 12 das Konservatorium in London absolviert haben.
Das kommt noch.
Entschuldigung. Aber Sie sehen schon, ich verspreche mir bei diesen Rekorden, dass natürlich da alle Welt verblüfft ist. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass Ihre Klavierlehrer, ich glaube, es war eine Klavierlehrerin, wahrscheinlich auch aus allen Wolken gefallen ist, nach ein paar Wochen oder nach ein paar Monaten, was der kleine Kid alles schon kann. Das ist doch vielleicht unbestritten, oder?
Ja, und was auch unbestritten ist, ist, dass vieles verloren ginge, wenn diese Bewunderung der Virtuosität und der technischen Fertigkeit nicht mehr Gegenstand wäre.
Aber,
man würde auch etwas dadurch gewinnen, wie zum Beispiel
so
in der Fotografie.
So sind wir Menschen doch einmal. Wir bewundern die Exzellenz. Wissen Sie, wir bewundern das Outstanding Talent, wenn jemand wirklich etwas ganz Besonderes kann. Fangen wir mal anders an. Gehen wir mal zurück zu den Wurzeln. Sie sind in den USA geboren. Ihre Mutter May, die kommt aus Taiwan als junge Frau. Hat sie die Insel verlassen, um in Amerika zu studieren. Erst Naturwissenschaften, Chemie, Mathematik und dann ist sie zur Wirtschaft gewechselt, hat an der Wall Street erfolgreich gearbeitet, das nötige Geld verdient. Und so konnte sie sich mit Mitte 30 ihren Kinderwunsch erfüllen. Sie hat das Investmentbanking verlassen, wollte eigentlich ihren Doktor in Mathematik machen, aber daraus wurde nichts. Im erwähnten Buch von Inge Klöpfer wird May mit dem lapidaren Zitat zitiert, denn dann kam Kit. Das Kind, das mit 15 Monaten sprechen konnte, mit 2 Jahren die 4 Grundrechenarten beherrschte und. Ich weiß, dass Sie sich jetzt langweilen mit diesen ganzen Reiferekorden.
Ja, ich bin schon längst schuldig erklärt worden.
Aber ich will auf den zweiten Strang Ihrer Begabung kommen, nämlich die Naturwissenschaften. Von der Mathematik hatten wir es ja schon. Aber auch das Interesse für Chemie war anscheinend ganz früh da bei Ihnen. Wie hat sich das denn geäußert?
Es gibt eine Art von Glück, das für mich immer das Höchste gewesen ist. Und das ist das Glück des Verstehens. Natürlich ist auch das Glück des Halbwissens genauso verführend. Und Letzteres spielt tatsächlich in dem Vorgang, wie man zur Naturwissenschaft kommt, eine nicht unerhebliche Rolle. Als Kind habe ich mich immer sehr gefreut, Dinge aus einer gewissen Perspektive zu verstehen, denn ich meinte immer danach, ich könnte die ganze Welt aus derselbigen Perspektive verstehen. Und das ist tatsächlich ein großes Glücksgefühl, das, glaube ich, jeder von uns mal gehabt hat. Dass man etwas erlebt hat oder verstanden hat oder sich erarbeitet hat, was man dann sofort auf andere Sachen anwenden kann. Und damit ein Stück näher an die Wahrheit oder an ein Ziel kommt. Ich hatte eben dieses unglaubliche Glück, jetzt im Sinne dessen, was mir andere ermöglicht haben, dass ich immer ein Umfeld hatte, in dem ich solche Interessen verfolgen durfte. Das war erstmal außerhalb der üblichen Institutionen, die für Kinder meines damaligen Alters konzipiert worden sind. Und natürlich dann irgendwann innerhalb der üblichen Universitätssysteme und so weiter. Ich kann nur sagen, dass ich diesen Menschen, diesen Anstalten in höchstem Maße dankbar bin, dass ich da mitmachen durfte. Und ich bin vielleicht sogar auch den Menschen etwas dankbar, die versucht haben, mich davon abzuhalten, in der Hoffnung oder in dem festen Glauben, damit der Welt und mir selber einen guten Dienst zu leisten. Denn durch diese negative Einwirkung solcher Menschen habe ich auch viel mehr dieses Glück, mich mit dem, was mich wirklich interessiert und faszinierte, zu beschäftigen, besser schätzen gelernt.
Sie hatten als Kind wenig Spielkameraden im traditionellen Sinn. Es gab aber Hühner, wie man liest, die chemische Namen trugen. Hydrogen und Oxygen, also Hydrogen und Oxygen, Sauerstoff und Wasserstoff. Wen gab es noch? Ich glaube, es gab noch einen
Stickstoff gab es auch.
Stickstoff, genau. Wie heißt das auf Englisch?
Nitrogen.
Nitrogen, genau. Und mit den Hühnern haben Sie gespielt?
Ja, absolut. Das waren meine Haustiere. Und wie man so gerne Haustiere anthropomorphisiert, ist das ein deutsches Wort? Weiß ich nicht. Also wie man so gerne Haustieren menschliche Züge und Emotionen zuschreibt, habe ich auch daran geglaubt, dass Sauerstoff genau wusste, was der Unterschied zwischen Sauerstoff und Helium war.
So, und jetzt verspreche ich wirklich das allerletzte Mal sensationelle Kit Armstrong-Rührstation. Also die Highschool als Kleinkind absolviert, ab 7 Jahren Studium an mehreren Universitäten, Musik, Mathematik, Physik, Chemie, Biologie, Konzertdebüt mit 8, jene Letterman-Show mit 10, mit 12 Abschluss des Musikstudiums am Royal Academy of Music in London mit Auszeichnung, mit 14 den ersten Musikwettbewerb gewonnen. So, jetzt klappt man den offenen Mund zu. Was für ein Leben war das denn? Herr Armstrong, jetzt so als Teenager, Sie zogen mit Ihrer Mutter buchstäblich um die Welt. Sie musste ja auch immer noch dabei sein, jenseits von aller Volljährigkeit. Sie waren ja auch noch nicht geschäftsfähig und waren plötzlich ein Pianist, um den sich alle reißen. Wie haben Sie das erlebt?
Ich glaube, für mich hat das niemals wesentlich mehr bedeutet als die bloße und doch erfüllende Tatsache, dass Menschen an meiner Musik Freude spürten. Man fragt mich manchmal, ob es ein anderes Gefühl sei, in einem berühmten Saal oder in einem nicht berühmten Saal zu spielen. Und da kann ich nicht guten Gewissens irgendeinen Unterschied feststellen. Es geht mir bei dem Musizieren immer um das Zwischenmenschliche. Um die menschliche Verbindung, die in dem Moment entsteht, in dem die Stille, die sonst in einem gewissen Raum präsent wäre, durch einen, in diesem Fall von mir, gestalteten Klang ersetzt wird. Das ist dann eine musikalische, aber vor allem emotionale, menschliche Kommunikation, die auf einer Ebene stattfindet, welche man im alltäglichen Leben nicht spürt und nicht antrifft und nicht aktivieren kann. Das ist für mich das Glück des Musizierens und das ist der Grund, warum ich in Anführungsstrichen Pianist geworden bin, obwohl ich immer davon ausgehe, dass ich nicht Pianist geworden bin, sondern Mensch geblieben bin.
Hören wir wieder Kit Armstrong, jetzt etwas ganz Aktuelles, ein Stück, das Sie kürzlich auf dem Ruhrfestival gespielt haben. Der Deutschlandfunk hat das Konzert mitgeschnitten. Es waren verschiedene Klaviersonaten von Mozart. Wir hören jetzt einen Auszug aus der Sonate Nummer 12 in F-Dur. Wie war dieser Auftritt für Sie? Und sagen Sie uns ein paar Worte auch zu diesem Stück.
Dieser Auftritt war im Rahmen einer kleinen Konzertreihe, die ich bei dem Klavierfestival Ruhr geben durfte, zusammen mit einem Ensemble, das ich sozusagen gegründet habe, namens Expedition Mozart. Das war in dem Sinne eine Expedition, weil wir verschiedene Menschen mit verschiedenen Erfahrungen, Kompetenzen und Zielen vereint haben, um etwas zu entdecken. Was wir entdecken wollten, war eine neue Art, Mozart zu spielen. es ging uns jetzt nicht unbedingt darum, irgendwelche musikwissenschaftlichen Erkenntnisse umsetzen zu wollen, sondern einfach in uns ein Mozart-Herz zu finden. Ohne Kompromisse, ohne Rücksicht auf Meinungen, die wir nicht selber vertreten. Vor allem fing ich mit der Frage an, wie kann man diese Musik, also diese Partituren, die uns überliefert sind, von Mozart optimal wiedergeben. Wir haben während des Projektes wenig dafür geprobt, aber ich sage gerne, wir haben für das Projekt 20 Jahre lang geprobt.
Und in diesem Kontext haben Sie diese Sonate gespielt,
ja,
aus der wir jetzt einen Auszug hören. Unser Gast heute, der Pianist Kit Armstrong, hat noch einmal Mozart gespielt, hier bei uns in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. In Gesprächen haben Sie oft betont, Herr Armstrong, wie wichtig Ihnen die wissenschaftliche Seite Ihres Wesens ist, Ihres Denkens auch. Und Sie arbeiten auch auf diesem Feld. In den letzten Monaten, als wir uns so verabredet haben und kommuniziert haben, da haben Sie mir aus Taiwan geschrieben, in Taipei. Habe ich, wenn Sie es richtig, hoffentlich richtig behalten habe, an der Universität mit einem wissenschaftlichen Projekt von künstlicher Intelligenz und klassischer Musik beschäftigt. Ich habe es ehrlich gesagt nie so recht verstanden, was Sie genau da machen. Erzählen Sie es uns?
Was ich da mache, entspringt einem persönlichen Wunsch, den ich seit frühester Kindheit hege, nämlich Dinge besser zu verstehen, Dinge zu entdecken, und im selben Rahmen mich selber besser kennenzulernen. Ich habe jetzt 20 Jahre lang Musik gemacht, vielleicht etwas mehr als 20, und habe sehr vieles dank dieser Beschäftigung gespürt, gesehen und erlebt, was ich vielleicht als reiner Wissenschaftler, Naturwissenschaftler innerhalb der von Institutionen vorgegebenen Wegen nicht erlebt hätte. Es hat für mich sehr lange gebraucht, bis ich akzeptieren konnte, dass vieles, was in unserem Leben wertvoll ist, sich zunächst nicht erklären lässt. Und auch sehr lange gebraucht, damit ich akzeptiere oder einsehe oder nachvollziehe, dass die Dinge, die die Menschheit ausmachen, nicht nur unbedingt mit dem schrittweise erlangten Wissen zu tun haben. Ich glaube dennoch vor allem und in erster Linie an Wissenschaft und an diesen Vorgang, durch welchen man auch zu dem Erkenntnis kommen kann, dass man falsch lag. Das gibt es zum Beispiel in vielen anderen Bereichen oder in vielen anderen Denkmustern nicht. Diese Flexibilität und diese Objektivität, zu sagen, dass man sein ganzes Denken, seine ganze intellektuelle Fähigkeit in den Dienst der Wahrheit stellt. Um mich besser zu verstehen oder um mich überhaupt selber kennenzulernen, wollte ich wissen, was ich eigentlich als Musiker tue. Was sind diese Wörter zwischen den Zeilen, die anscheinend in jedem Moment, während ich auf einer Bühne musiziere, eine große Rolle spielen? Was sind die kleinen Nuancen, die ich einer Partitur in deren reinster Form noch automatisch und instinktiv hinzufüge, um daraus eine Musik zu machen, die mich persönlich anspricht? Und nicht zuletzt, was sind die Modalitäten der Kommunikation zwischen mir und meinen Kollegen, wenn wir das betreiben, was uns wirklich am meisten und am tiefgründigsten Freude bereitet, nämlich miteinander zu musizieren? Wie funktioniert das? Und das wollte ich ein bisschen, also ich wollte da auf eine Entdeckungsreise gehen. Diesem Gedankengeflecht wollte ich ein bisschen auf die Spur gehen. Und das kann man heutzutage wahrscheinlich wirklich viel, viel besser als je zuvor, weil wir Maschinen konstruieren können oder konzipieren können. Das sind natürlich keine echten Maschinen, das sind alles Simulationen, die innerhalb von großen Rechnern leben. Ja, weil wir Maschinen haben, die mitdenken können. Wir bauen also ein System, welches versucht, diese Sprache zu lernen und dadurch hoffentlich uns gleichzeitig Erkenntnisse über diese Sprache und über deren Gebrauch zu geben.
Habe ich jetzt immer noch nicht so verstanden. Sie bauen Systeme, die Musik verstehen?
Ja, die Musik und insbesondere das Wesentliche, was zwischen der Partitur und der Aufführung passiert oder passieren muss.
Und wie programmiert man das rein praktisch? Ich meine,
rein praktisch haben wir einen Versuch gemacht, also ein Experiment mit folgendem Konzept. Man lädt verschiedene Musiker ein, um miteinander zu spielen. Da geschieht natürlich eine Kommunikation zwischen den Kollegen, aber wir sehen diese Kommunikation nicht. Wir hören sie auch nicht, denn sie wird nicht ausgesprochen. Sie findet in den Zwischenräumen der Töne statt. Die Töne werden alle aufgenommen. Wir geben einer ausreichend komplexen künstlichen Intelligenz diese Dateien, diese Daten weiter. Und diese künstliche Intelligenz, das ist im Grunde genommen einfach ein flexibles System, was lernt. Sie lernt aus diesen Daten und analysiert natürlich mit Hilfe einer Sprache, die wir nicht eins zu eins verstehen, was da tatsächlich passiert ist. Und sie wird dann, um den üblichen Begriff in diesem Bereich zu benutzen, trainiert. Nach diesem Trainierungsvorgang ist die Maschine dann in der Lage, das sozusagen zurück zu präsentieren, was sie gelernt hat. Und dann haben wir noch 100 Musiker eingeladen, die mit dieser Maschine gespielt haben, ohne dass sie das wussten. Sie haben dann entweder mit der Maschine gespielt oder miteinander.
Aha, aber was heißt das denn? Die Maschine versteht diese Zwischentöne?
Zwischentöne. Ich habe das Wort irgendwo mal gehört.
Ja.
ja, das ist tatsächlich eine sehr eloquente Formulierung.
Das passt ja wunderbar wie die Faust aufs Auge, weil wir uns hier in den Zwischentönen unterhalten.
Es gibt natürlich
aber vielleicht. Ich kann es mir mal noch nicht praktisch vorstellen, weil ich sozusagen es auch mir nicht hörbar vorstellen kann. Das heißt, spielt denn die Maschine sozusagen aus den eingegebenen Daten, was ja dann die Musikaufnahmen der Musiker
sind? Nicht unbedingt. Und das ist der Schlüssel. Man spielt jetzt, sage ich mal, eine Mozart-Sonate und die Maschine hört dann diese Mozart-Sonaten, die Ergebnisse von Zusammenarbeiten zwischen Menschen und Menschen sind. Mhm. Und dann sage ich der Maschine, jetzt spiel mal eine Sonate von Beethoven. Mit Hilfe all dessen, was du anhand der Mozart-Sonaten gelernt hast. Und da kommen interessante Sachen heraus. Also jetzt, damit wir das ganz banal verstehen. Es gibt einen ganz einfachen Zwischenton. Nämlich, wann spielt man den nächsten Ton? Und das ist natürlich eine Frage des Tempos. Ja? Und Tempo lässt sich anhand der vergangenen Töne erkennen und berechnen. Das ist aber jetzt ganz banal.
Ja.
Jetzt gibt es so Verhältnisse wie, wenn, ich sage das jetzt ganz aleatorisch, also es ist nicht wirklich so, aber es gibt tatsächlich solche Regeln, die ein bisschen ähnlich aussehen. So, wenn der erste Ton leise, aber früh ist und der zweite Ton mittellaut, aber ein bisschen spät, dann heißt das in dem menschlichen Musizieren, dass der 30. Ton auch gewisse Eigenschaften ganz gezwungenermaßen besitzen wird. Diese Eigenschaften kennen wir als Menschen oder als ausgebildete Musiker noch nicht. Aber wenn die Maschinen sie erkennen können, dann werden wir etwas über uns selbst gelernt haben.
Auf diese Publikation bin ich jetzt schon gespannt, Kit Armstrong. Wie muss man sie sich vorstellen? Als Buch oder als Musik?
Ich hoffe als beides. Und ich würde mir wünschen, dass ich aufgrund dessen, was ich bisher erleben durfte und konnte, dass ich dazu beitragen könnte.
Jesus Maria, möchte man da sagen, als Mensch, der dich staunt, was junge Menschen mittlerweile erforschen. Und verzeihen Sie mir diese Flapsigkeit, aber ich komme auch darauf, weil ich nämlich hier den schönen Begriff Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus lese, eine Kirche nämlich, Mr. Armstrong, die heilige Theresa vom Jesuskind, eine Kirche, die in Irson steht, ein kleiner Ort im Norden an der Grenze zu Belgien ist das, und Sie haben diese Kirche, die hat leer gestanden, erworben vor einigen Jahren, um dort ja auch ein Projekt, jetzt ein anderes, ein musikalisches Projekt zu betreiben. Und davon sollen Sie uns noch erzählen. Sie haben eine Stiftung gegründet, Les Amis de Kit Armstrong.
Das ist ein Verein.
Eine Société Musicale Sainte-Thérèse heißt sie auf Französisch, eine musikalische Gesellschaft. Was machen Sie da mit Ihren Freunden?
Es ist erstmal ein wunderschönes Gebäude, das schon seit ungefähr 30 Jahren keine Kirche mehr ist, aber genauso wie eine Kirche aussieht. Ich habe zum ersten Mal in einer Zeitung in Frankreich über diese Kirche gelesen und überhaupt über diesen Zustand von vielen leerstehenden Kirchengebäuden. Ich war dann in der Gegend und wollte den Ort einmal besichtigen. Weil dieses Gebäude auch besonders architektonisch reizvoll war und eine spannende Geschichte zu erzählen hatte. Ich bin dann zu dem Entschluss gekommen, dass jemand dieses Gebäude unbedingt retten musste. Und etwas später zu dem Entschluss gekommen, dass ich vielleicht da auch eine Chance hätte. Aufgrund meiner Verbindungen mit der Welt der Kultur und aufgrund der Tatsache, dass ich in meiner musikalischen Laufbahn auch sehr oft in vergleichbaren Kirchenräumen konzertiert habe. Und die klingen teilweise wirklich wunderbar und verleihen der Musik eine ganz besondere Note, die man vielleicht als spirituell qualifizieren könnte, aber das sind ja nicht meine Worte. Dann habe ich dieses Gebäude erworben und ich veranstalte mittlerweile da Konzerte, Ausstellungen und Begegnungen. Diese Expedition Mozart, von der ich vorhin sprach, hat dort auch angefangen. Wir haben dort sozusagen einen dreitägigen Werkstattaufenthalt gemacht, um wirklich ganz verschiedene Werke quer durch das Schaffen von Mozart auszuprobieren, bevor wir dann auf Tournee gingen. Und was mir auch sehr wichtig ist in dieser Kirche, ist diese Musikvermittlung. Am Anfang unseres Gesprächs habe ich gesagt, dass es für mich auch immer ein unglaublich schönes Gefühl ist, wenn man die Möglichkeit hat, Musik nicht nur vorzuspielen, sondern auch zu vermitteln, im besten Sinne des Wortes. Also man erklärt sie, man schafft die Bedingungen dafür, dass ein menschliches Miteinander zum unmittelbaren Gegenstand des Musikhörens wird. Und das mache ich in Hirson zusammen mit den Menschen, die dort wohnen, die dorthin kommen wegen der Veranstaltungen und vor allem die Bühne mit mir teilen und singen. Laienhaft oder professionell, das ist mir alles sozusagen gleich.
Kit Armstrong, toll, dass Sie bei uns waren. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Es war für mich eine große Freude und eine Ehre. Vielen Dank.
Alles Gute. In Ihrer französischen Kirche stehen 3 Flügel, habe ich gelesen. Es gibt aber keine Orgel. Aber wir wollen Sie zum Schluss unserer 90 Minuten an einer solchen hören, denn auch dieses Instrument haben Sie für sich entdeckt. Und wir spielen einen Auszug aus der 10. Symphonie in D-Dur von Charles-Marie Widorn, französischer Komponist und Organist des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Sagen Sie uns noch leider nur wirklich ein paar ganz kurze Worte zu dieser Musik.
Als Widor selber Orgel spielte, was er, glaube ich, mehr als 60 Jahre lang aus der Empore der Kirche Saint-Sulpice in Paris tat, sagte man, es war so, als ob Licht aus den höchsten Regionen des Kirchengebäudes herniederfiele. Dieses Gefühl habe ich im übertragenen Sinne auch immer gesucht, denn Musik ist eine Kunstform, die es vermag, Räume zum Klingen zu bringen.
Und das waren dann die Zwischentöne für heute. Am Mikrofon war Joachim Scholl. Dankeschön fürs Zuhören. Seien Sie nächste Woche wieder dabei, wenn meine Kollegin Maya Elmenreich den niederländischen Schriftsteller Gerbrand Bakker zu Gast hat. Alle unsere Sendungen hören Sie auch immer bequem nach, wenn Sie wollen, wann Sie wollen, online auf unserer Seite oder in der DLF Audiothek App. Kit Armstrong und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Tag, einen guten Wochenstart. Auf bald. Und jetzt noch einmal Kit Armstrong an der Orgel.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.